Ich freue mich sehr, dass ich nun seit sehr langer Zeit das erste Mal diesen Dienst wieder tun kann und tun darf. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Es mag jetzt circa anderthalb Jahre her sein, dass ich hier auf der Kanzel stand. Dafür bin ich von ganzem Herzen dankbar und möchte euch auch an der einen oder anderen Stelle ein wenig Anteil haben lassen an dem, was mir in dieser Zeit widerfahren ist und was sich in mir getan hat, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Auch deshalb, weil, denke ich, viele von euch auch einiges mitbekommen haben aus dieser Zeit. Ich lese aber zunächst einmal den Text für die heutige Predigt aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, spricht Jesus zu den Menschen, die ihm zuhören, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sich nicht sorgen, sich nicht von Sorgen beherrschen und auffressen lassen. Ja, das hört sich in diesem Text so schön an. Ich habe ein Jahr hinter mir, ein Jahr 2007, es begann im November 06, in welchem ich durch Sorgen innerlich regelrecht stranguliert wurde. In der Klinik, die ich damals leitete, eskalierte ein Konflikt und dieser wurde zunehmend eine ernste Bedrohung für das therapeutische Team. Das Gefühl, dass es gleich mehrere Kollegen in einem bis dahin stabilen und intakten Team nicht mehr aushielten. Und nach verzweifeltem Kampf begannen zu resignieren und sich anschickten, uns zu verlassen, machte mich fast wahnsinnig. Aber so sehr ich auch kämpfte, ich konnte nichts dagegen ausrichten. Vielleicht ein paar kleine Etappensiege. Ich sagte mir ziemlich bald, weil ich fühlte, dass da was sehr Ungutes heraufzieht. Wenn es nicht zu ändern ist, dann muss ich eben notfalls auch gehen, ehe ich dran kaputt gehe. Aber so leicht ging es dann eben doch nicht. Was man viele Jahre unter größtem Einsatz aufgebaut hat, kann man nicht so einfach hinschmeißen. Noch dazu, wenn 100 Mitarbeiter und 80 Patienten daran hängen. Ich war nächtelang nass geschwitzt, machte einen Herzinfarkt durch und vier Wochen später einen akuten Darmverschluss. Und dennoch gab ich nicht auf. Der Kampf dauerte, das war im Frühjahr gewesen, letztes Jahr, der Kampf dauerte noch circa 5 weitere quälende Monate. Und ich war innerlich völlig kaputt, als ich schließlich die Sache aus den Händen gab und sagte, nein, ich wirklich endgültig vielleicht noch dran sterbe oder was weiß ich, muss ich aufhören. Es geht einfach nicht mehr. Ich machte einen Aufhebungsvertrag und beendete meine Tätigkeit in Stadtroda. Ja, ich erfuhr, durch welche Ängste und Schmerzen man hindurchgeht, wenn man etwas sehr Wichtiges loslassen muss. Hätte ich mir keine Sorgen machen sollen? Hätte ich nicht kämpfen sollen? Angesichts dessen, was auf dem Spiel stand? Angesichts der schlimmen Situation meiner Kollegen? Hätte ich gleich kapitulieren sollen? Ich sah keine andere Möglichkeit als den entschlossenen Kampf. Und ich würde es heute, glaube ich, nicht anders machen können. Ich kann jetzt nur sagen, ich bin zutiefst dankbar, dass diese scheußliche Zeit vorbei ist. Was ich in dieser Zeit auch an mir beobachtete, war, ich war auch im Glauben tief verwundet. Ich hatte meine berufliche Arbeit bis dahin immer bewusst unter den Segen Gottes gestellt. Auch öffentlich. Es war für mich immer eine Herausforderung gewesen, gerade in einer Leitungsfunktion, mich selbst innerlich an Gottes Werten zu messen und so etwas wie Wertschätzung, Ehrlichkeit, Kritik und Selbstkritik, Solidarität, Gerechtigkeit mit Leben zu erfüllen. All dies half plötzlich nichts mehr. Die Sache glitt mir völlig aus den Händen und ich musste erleben, wie wenig ich über den Segen Gottes wirklich verfügen kann. Er kann mir geschenkt, aber auch genommen werden. Ich verlor über Monate meine innere Sprache für das, was geschah. Über Monate hinweg konnte ich an die Musik nicht mehr ran. Das Klavierspielen war mir zu allen Zeiten eine Stärkung gewesen, aber es ging nicht mehr. Innere Sprache, innerer Klang waren abgestorben. Und in dieser Zeit hätte ich auch gar nicht hier stehen und predigen können. Und ich kann von daher sagen, so fühlt sich das an, wenn einen die Sorge und die Not regelrecht erdrückt. Von Sorge und Not erdrückt werden. Wie vielen anderen Menschen ergeht das so? Gestern hörte ich eine Sendung über Mexiko mit seinen krassen sozialen Gegensätzen und der ausufernden Kriminalität. Die Polizei völlig unterbezahlt und damit korrupt über beide Ohren. Bitterste Armut entgegen dicksten Reichtum. Keiner will teilen. Und dort sind Entführungen, um Millionen Lösegelder zu erpressen, an der Tagesordnung. Da wird die geliebte Tochter entführt. Es wird wochenlang verhandelt. Es werden ein paar Millionen hingelegt. Aber nichts ist mit Tochter zurück. Wochen später findet man die Leiche irgendwo. Die Entführer werden bei Gott um Gnade angefleht. Umsonst. Jahr für Jahr hunderte solcher Schicksale in diesem Land. Oder denken wir an den Sudan. Die Krisenregion Darfur, wo einige hunderttausend Menschen umgebracht worden innerhalb weniger Jahre und wo über 2,5 Millionen auf der Flucht sind. Ja, Not, die die Menschen schier erdrückt. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Oder denken wir an Situationen in unserer Umgebung. Ein Hausbesitzer wird arbeitslos, kann den Hauskredit nicht mehr bedienen, muss das Haus verkaufen, am Ende sogar seine Lebensversicherung, also seine angesparte Alterssicherung zumindest teilweise einsetzen. Oder eine Frau wird krebskrank und just in diesem Moment verliebt der Ehemann, der ihr 40 Jahre treu war, sich in eine andere und zieht davon. Da frage ich mich, was ist da mein Schicksal überhaupt, wenn ich so etwas sehe? Kann man in solchen Situationen einfach sagen, ach, ich vertraue da ganz auf Gottes Liebe. Er wird schon sorgen. Das schafft man nicht in solchen Situationen. Aber nehmen wir Jesus selbst. Als er wusste, dass er einem schmählichen Verrat zum Opfer fallen würde und dass es seine Feinde auf sein Leben abgesehen hatten, konnte er nicht einfach sagen, souverän und groß, ja, das ist Gottes Weg für mich. Vielmehr rang er mit Todesangst, sein Schweiß fiel wie Blutstropfen auf die Erde. Er sagte zu seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Ja, er flehte seine Jünger regelrecht an, haltet doch mit mir aus, wacht mit mir. Und dann betete er wieder zu Gott und die Jünger schliefen. Jesus fühlte sich im Stich gelassen. Und er flehte schließlich Gott an, ihm dieses Schicksal zu ersparen. Und es ging nicht. Und letztlich konnte er nur durch diese Angst und diesen Schmerz hindurch ein mühsames Ja finden zu diesem Weg. Wen will Jesus also eigentlich mit dieser Rede, sorget nicht, wen will er damit ansprechen? Sicherlich nicht Menschen, die infolge ihrer unmittelbaren Not heraus es kaum schaffen, sozusagen den Kopf über Wasser zu halten. Jesus meint hier vielmehr eine bestimmte Lebenseinstellung. Sorgt nicht, und das finde ich ganz wichtig, was er hier sagt, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Er sagt nicht etwa, sorgt euch nicht um Essen und Trinken und Kleidung, sondern sorgt nicht um euer Leben, sorgt nicht um euren Leib. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Jesus spricht also mitten hinein, schon mit dem ersten Satz, mitten hinein in unsere Grundängste. Die Angst um das Leben oder die Angst vor dem Sterben. Die Angst um den Körper, die Gesundheit. Dieses tägliche Sorgen um Essen und Kleidung versteht Jesus also als Ausdruck unserer Angst vor Krankheit und Tod. Also, ja, wenn man so will, als Ausdruck unseres Selbsterhaltungstriebes. Nun sind solche Existenzsorgen umso verständlicher, je ärmer ein Mensch leben muss. Stichwort Hartz IV beispielsweise. Mit dieser Rede sprach Jesus wahrscheinlich vor allem arme Menschen an. Ein Tagelöhner beispielsweise musste Tag für Tag sehen, dass er wieder für diesen Tag seine Anstellung kriegt, um sich seinen Groschen zu verdienen, damit die Familie satt wird. da in der Situation zu sich selbst zu sagen, sorgt nicht für morgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das war nicht so einfach. Andererseits, man konnte es ja auch nicht beeinflussen. Ein Tagelöhner konnte das sich nicht vorher absichern und sagen, schon zu irgendjemandem hingehen und sagen, ey, gell, morgen nimmst du mich oder so. Ging nicht. Jesus spricht aber auch Menschen an, die keine unmittelbare Not leiden und trotzdem von ihren täglichen Sorgen aufgefressen werden, nämlich zum Beispiel ausdrücklich auch die Reichen. Im vorausgehenden Abschnitt sagt er, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und die Diebe einbrechen und stehlen. Ja, auch Reiche können total davon beherrscht werden, dass sie sich zum Beispiel keine Gelegenheit entgehen lassen dürfen, um Geld zu machen. Da könnte es ja, man könnte ja dort oder dort mit dieser und jener Börsenspekulation oder was, könnte man glatt mal eine Million machen. Ja, das erarbeiten andere sich in 10 Jahren nicht. Und aber, dass sie dann auch immer Gefahr laufen, man könnte das ja auch wieder verlieren. Ja, angefangen von Riesenalarmanlagen im Haus bis hin zum Jahr, sich ja nicht verspekulieren und 1000 Nachrichten abchecken und so weiter, dass man ja nicht auf die falsche Karte setzt. Sonst ist eine Million auch ganz schnell mal wieder futsch. Ja, sich was entgehen lassen, etwas wieder zu verlieren. Das ist die große Angst. Nach dem Motto, wer nicht ständig expandiert, hat schon verloren. Wie sehr auch wir heutige Menschen von Existenzsorgen umgetrieben werden, zeigt sich im Stellenwert der Medizin. Also zum Beispiel in den Summen, die für die medizinische Versorgung der Menschen in unseren westlichen Staaten aufgewendet werden. Aber auch im Sozialprestige der Ärzte. Oder wenn Menschen einander Gutes wünschen, hört man ja sehr oft den Satz, ich wünsche dir vor allem Gesundheit, das ist ja das Wichtigste schließlich. Gut, wer seine Gesundheit oder die Unbekümmertheit gegenüber seinem Körper verlieren musste, der weiß diese Worte sicherlich zu schätzen und ich sage gegen diese Worte auch gar nichts. Ja, auch Jesus hat nichts gegen Selbsterhaltung. Er sagt nicht, ihr sollt nicht vorsorgen, er sagt, sorget nicht. Aber was an nötiger Vorsorge erforderlich ist, dagegen hat Jesus durchaus nichts. Oder er sagt auch nicht, ihr sollt euch vernachlässigen. Er sagt lediglich, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Es darf also nicht dabei stehen bleiben, weil du sonst Gefahr läufst, die Dinge zu versäumen, die nicht die bloße Existenzerhaltung sind, sondern die das Leben eigentlich erst ausmachen. Du musst also Acht geben darauf, dass du dich von der Sorge um deine Existenz nicht völlig beherrschen lässt, um das Eigentliche nicht zu verpassen. Das heißt, du musst auch loslassen können. Du musst dir auch was entgehen lassen können, um das Eigentliche überhaupt gewinnen zu können. Ja, aber woher kommt das, dass Menschen sich von ihren Sorgen regelrecht beherrschen lassen? Jesus nennt hier auch die tiefere Ursache. Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge auch nur eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Ich möchte noch eins draufsetzen. Wer sich immer um sein Leben sorgt, macht sich damit so viel Stress, dass er am Ende am Herzinfarkt stirbt. Und damit sein Leben sogar verkürzt. Aber Jesus weist uns auf eine banale Tatsache hin. Ganz banal. Egal, ob du dir um den Tod Sorgen machst oder nicht. Wir werden alle sterben. In 100 Jahren wird von uns hier niemand mehr in diesem Raum sitzen. Ich hoffe, dass es dann unsere Nachkommen sind. Und noch viele andere. Was mich daran tröstet, es war auch damals schon die Unsitte weit verbreitet, den Gedanken an das Sterben zu verdrängen und mit allen möglichen Aktivitäten zu überdecken. Die alte bekannte Mahnung aus Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Diese Mahnung wurde schon immer ignoriert. Wer sich also ständig um das Leben oder Sterben sorgt, verhält sich unsinnig. Verhält sich so unsinnig wie einer, der sagt, ich mache mir ganz große Sorgen darum, dass es heute Nacht vielleicht dunkel werden könnte. Was kann man da nur machen? Da kann man nur sagen, ja klar wird es dunkel. Und du solltest nicht versuchen, das zu verhindern, sondern du solltest dich darauf einstellen. Auch wenn du die Dunkelheit vielleicht nicht magst. Und hier sind wir an einem wichtigen Punkt. Was ist das eigentlich, sich Sorgen? Und worauf zielt unsere Sorge? Sorgen machen wir uns, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es brauchen. Oder wenn wir vorausahnen, dass was Wichtiges schiefgehen könnte. Die Sorge ist also etwas Zielgerichtetes. Sie will das Unglück abwenden. Sie will dafür sorgen, dass die Sache doch noch gut geht. Ich muss also für etwas sorgen können, sonst macht die Sorge keinen Sinn. Andersherum, wenn von vornherein feststeht, dass etwas geschieht, was ich überhaupt nicht beeinflussen kann, ist es unsinnig, sich darum Sorgen zu machen. Ich reibe mich nur unnötig auf und ändern tut sich gar nichts. Es ist also besser, sich von vornherein auf das Unabänderliche einzustellen und so gut es irgend geht, das Beste draus zu machen. Ja, aber warum machen die Leute das so, wenn es um den Tod geht? Ganz einfach, der Tod macht dir, macht mir, uns allen besonders starke Angst. Jedes lebende Wesen hat Angst vor dem Tod und versucht, sich am Leben zu erhalten. Wir alle haben Angst vor dem Sterben. Auch ich habe diese Angst. Auch wer an Gott glaubt, hat diese Angst. Auch Jesus kannte sie. Jetzt aber gibt es zwei Möglichkeiten, mit dieser Angst umzugehen. Entweder ich schaue sie mir bewusst an. Ich mache mir klar, dass ich sterben muss. Und ich sage mir, ich möchte eben zu diesem, zum Sterben und zu der Angst davor, mein inneres Ja finden. Ich möchte sagen, ja, der Gedanke, dass ich einmal alles hergeben und zurücklassen muss, dieser Gedanke macht Angst und tut weh. Das ist so. Das gehört eben so zu meinem Leben wie meine Geburt. Und ich möchte Vertrauen lernen. Vertrauen darauf, dass ich, wie das auch immer sein mag, wer von uns weiß schon, was nach dem Sterben ist und wie das aussieht. Wie das auch immer sein mag, dass ich aber im Tod in Gottes guter Hand geborgen bin, dass ich mich da im Vertrauen auf Gott hineinbegeben kann. Das möchte ich lernen. Es geht also ums Loslassen. Und Loslassen geht nur durch Angst und Schmerz hindurch. Und es geht darum, dann wirkliches Vertrauen zu lernen. Wirkliches Vertrauen kriege ich nicht einfach zugeworfen. Es muss sozusagen durch Angst und Schmerz hindurch geboren werden. Auch das ist sozusagen eine Wiedergeburt. Sein eigenes Leben ganz und gar loszulassen und sich mit allem, was geschieht, Gott überlassen zu können. Diese Art von Geburt habe ich so als junger Mann das erste Mal am eigenen Leibe erlebt. Ich hatte damals Angst vor der Tollwut. Ich hatte ein sehr beeindruckenden Artikel gelesen und wusste, was das für Qualen sind, wenn man an der Tollwut sterben muss. Und ich mochte Tiere sehr gern und fasste immer mal irgendeine Katze an oder irgendwas. Und plötzlich merkte ich, wenn ich mal irgendein Tier berührt hatte, na, nicht, dass du dich jetzt infiziert hast. Und dann habe ich die fürchterlichsten Angstattacken gekriegt, bis dahin, dass ich dachte, vielleicht geht's jetzt sogar schon los, bis diese Inkubationszeit vorbei war, wo die Krankheit ausbrechen kann. Das sind immerhin knapp 4 Wochen. Ne? Dann wurde ich wieder ruhiger. Das spielte sich ein paar Mal ab, also keine sehr schöne Zeit. Und dann dachte ich, ja, aber Gott hat doch noch was vor mit mir. Will er mich denn wirklich vielleicht an der Tollwut sterben lassen? Es half nichts. Dann dachte ich, Gott liebt mich doch. Er wird mir das nicht zumuten wollen. Und überhaupt, es ist ja völlig unwahrscheinlich. 1 zu 1000 oder was weiß ich. Es half nichts. Ich wusste, es kann mir auch passieren. Ich wusste letztlich, ich habe als Christ kein Privileg. Und dann nahm ich wirklich meinen ganzen Mut zusammen. Und dann sagte ich, ja Gott, wenn du das wirklich willst, dass ich vielleicht an der Tollwut sterbe, dann will ich ja dazu sagen, aber dann verlass mich bitte nicht. Und dieses, ich sage ja dazu, aber ich möchte nicht verlassen sein, das war der entscheidende Punkt. Und die Angst verschwand fast schlagartig. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich diese Anfälle nicht mehr. Das Spannende an diesem Weg, ich habe die Erfahrung gemacht und andere auch mit mir. Ich kenne einige, wo ich das miterleben durfte, dass das Ja zum Tod nicht dazu führt, dass man tatsächlich stirbt. Es gibt ja so ein magisches Denken, wenn ich sozusagen sage, ja okay, ich bin einverstanden, dass ich sterbe, dann sterbe ich auch, dann rede ich sozusagen regelrecht herbei. Nein, das tiefe, stille Einverständnis zu den natürlichen Abläufen und zum Willen Gottes führt dazu, dass ich frei werde fürs Leben. Der Gedanke an den Tod kann mich nicht mehr gefangen nehmen, unter Stress setzen. Man wird frei fürs Leben. Eine krebskranke Patientin schrieb einmal an ihren Therapeuten. Der hatte bei einer therapeutischen Übung hatte sich sozusagen eine Person, die den Tod vertrat, quasi als Freund an ihre Seite gestellt. Und das hat sie innerlich total schockiert und aufgewühlt, was der Tod als Freund mir zur Seite. Und ein Jahr später schrieb sie an ihren Therapeuten, ich habe das Ja zum Tod gefunden. Und siehe her, ich lebe. Mir selbst ging es auch im letzten Frühjahr so, als ich diese Situation durchmachte, den Infarkt und den Darmverschluss. Ich spürte, dass das für das Leben bedrohlich ist, was mit mir passiert. Und ich spürte, wie der Körper ums Überleben tobte. Aber meine Seele war ruhig. Und ich habe noch gedacht, wenn ich jetzt gehen muss, nicht sozusagen um Gottes Willen und ja nicht, und ich habe da noch so viel vor, ich habe nur gedacht, was möchte ich meiner Frau noch sagen? Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Es ist kostbar für mich, dass ich in diesen Situationen nicht von der Todesangst beherrscht wurde. Wäre ich in Panik geraten, hätte mich das womöglich so viel Kraft gekostet, dass ich hätte sterben können. Dass die Seele ruhig blieb, hat mir womöglich das Leben gerettet. Und dadurch prägte sich in mir der Satz, das Ja zum Tod macht frei für das Leben. Und nicht nur das Überleben an sich, sondern die macht auch den Blick frei für das wirklich Wichtige und Wesentliche im Leben. Ja, aber die andere Möglichkeit ist eben, den Gedanken ans Sterben wegzuschieben. Vielen gelingt das auch über Jahrzehnte hinweg. Eine Strategie, die Jesus hier anspricht, ist das Sorgen. Eigentlich im Grunde genommen, wenn man jemanden direkt fragt, dann weiß er schon, dass er den Tod nicht beeinflussen kann. Aber wenn ich ständig am Sorgen bin für Essen, Kleidung, Medizin, für Geld oder was weiß ich, dann tue ich so, als könnte ich es beeinflussen. Raffiniert eigentlich. Ich mache aus der Angst eine Sorge. Und schon ist es weniger bedrohlich, weil man kann ja was machen. Verführerisch ist diese Strategie auch deshalb, weil man es sozusagen scheinbar nicht nötig hat, sich auf wirkliches Vertrauen einzulassen. Man braucht sich nicht mit Haut und Haar in Gottes Hand zu geben, wenn man die Sache scheinbar unter Kontrolle hat. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder? Ich glaube, hier ist dieser Satz falsch, eben weil es nichts zu kontrollieren gibt. Natürlich läuft diese Strategie unbewusst ab. Wenn man sich diese Selbstlüge klar macht, dann fliegt das Ganze auf und funktioniert nicht mehr. Ja, und Jesus ist mit seinen Worten hier eben so gemein und deckt den Schwindel auf. Jesus hat schon vor Sigmund Freud gewusst, was das Unbewusste so mit uns macht, um unsere Ängste wegzuschieben. Aber im Grunde hat Jesus keine Freude daran, Leute zu ärgern und ihnen den Seelenfrieden wegzunehmen. Er tut das, weil er sieht, dass die Menschen sich auf diese Weise selbst unglücklich machen. Ja, in welche Not, in welche Nöte kommen die Menschen hinein, die das so tun? Zunächst mal geht's ihnen ja besser damit. Die erste Not: der Mensch, der sich ständig um sein Leben sorgt, hat den Drang, eben alles beherrschen und kontrollieren zu müssen. Aber er wird immer und immer wieder mal merken, manchmal glaubt er, es geschafft zu haben, und dann merkt er wieder, nein, es funktioniert nicht. Und man muss seine Anstrengungen verstärken und ausweiten, um sich das Gefühl zu erhalten, ich habe die Kontrolle und es entgleitet mir nicht. Die Folge: nicht der Mensch beherrscht und kontrolliert alles, sondern am Ende wird er beherrscht. Die Sorge um das Leben beansprucht alle Kraft. Das kann bis dahin gehen, dass Menschen beispielsweise aus ständiger Krankheitsfurcht heraus, rennen sie von Doktor zu Doktor und beobachten sich ständig oder kriegen ständig Panikattacken, dass Menschen nur noch für ihre Angst leben und im Grunde schon lebendig tot sind. Wer alles beherrschen will, wird am Ende beherrscht und ist manchmal schon tot, obwohl er eigentlich noch lebt. Ja, leider gibt es auch fromme Versuche, Krankheit und Tod zu beherrschen. Manche Christen glauben, besonders fromm zu sein, wenn sie meinen, sie hätten eine Art Menschenrecht auf Glaubensheilung, weil Gott hat es ja versprochen. Das heißt, sie müssten nur genug glauben und schon könnten ihnen Krankheiten nichts mehr anhaben. Ich habe zum Beispiel im Fernsehen mal so einen kleinen Ausschnitt aus einem Heilungsgottesdienst gesehen. Im großen Stadion, eine Riesenmasse von Menschen. Und der Heilungsprediger schreit hysterisch ins Mikrofon: Ihr habt ein Menschenrecht auf Heilung! Und prompt stehen mehrere Leute aus ihren Rollstühlen auf und schmeißen sie demonstrativ weg, und die Menge kreischt in Ekstase. Das ist doch die Erlösung. Jetzt haben wir's. Es hat mir Angst gemacht. Ich behaupte, da machen Menschen sich selbst zu Gott, indem sie die unbewältigte Todesfurcht der Menschen ausnutzen. Ich kenne einen Depressivkranken, hatte ich selber als Patient, dem ich, Gott sei Dank, ein Stück helfen konnte, seine Depression zu überwinden. Als es ihm wieder gut ging, hat er sich dann sozusagen nochmal gesund beten lassen und hat mir dann zum nächsten Termin gesagt, Herr Doktor, ich brauche die Medizin nicht mehr. Ich weiß, dass das Sünde war, ich habe zu wenig geglaubt. Aber Jesus hat mich geheilt. Ich versuchte ihm verstehbar zu machen, dass ich das problematisch finde und dass das schief gehen kann, aber er zog siegessicher davon. Ein Dreivierteljahr später hörte ich, dass er sich umgebracht hat. Er hatte die nächste Depression bekommen und in Anführungsstrichen wusste nun, dass er nicht genug geglaubt hat. Ich kenne eine Krebskranke, die ganz fest, ja geradezu starrsinnig daran glaubte, dass Gott sie heilen wird und heilen muss. Die Krankheit schritt unaufhaltsam fort und sie starb verbittert. Eine andere Krebskranke mit der gleichen Erkrankung kenne ich, die vor vielen Jahren mal ihre sogenannte Petersilienhochzeit feierte. 12,5, das ist die Hälfte von 25. Weil sie meinte, ja Manfred, es ist sehr fraglich, ob ich meine Silberhochzeit noch erlebe. Man spürte bei ihr sowohl Hoffnung als auch ein stilles Einverständnis, das sie sicherlich nicht mal so eben erreicht hatte. Da lag sicher was dazwischen. Ja, inzwischen ist auch die Silberhochzeit lange vorbei und sie lebt. Menschliche Machtgelüste, auch im frommen Gewand, führen in Ohnmacht und Abhängigkeit und Scheitern. Wenn Gott ein Wunder tun will, dann ist das sein freies Geschenk, über das wir nicht verfügen können. Es wäre traurig, nicht auf Gottes Möglichkeiten zu hoffen. Es ist aber genauso traurig, Gott beherrschen zu wollen. Das ist die erste Not, alles beherrschen zu wollen und dann selbst beherrscht zu werden. Die zweite Not, die Jesus meint, und das habe ich auch vorhin schon angedeutet, wer sich zu sehr sorgt, versäumt das wirkliche Leben. Wirkliches Leben hast du nicht dadurch, dass da in deiner Person 80 Kilo Biomasse auf zwei Beinen herumlaufen. Wirkliches Leben ist erfülltes Leben. Erfülltes Leben lebt nicht nur vom Nehmen, sondern genauso vom Geben. Erfülltes Leben ist Leben, das sich nicht nur um sich selbst dreht, das heißt um die Selbsterhaltung, sondern das einen Sinn, einen Auftrag, ein Ziel findet, das über sich selbst hinausweist. Ein Leben, das bei seinem Gegenüber ankommt, dass wir wirklich ankommen, wo wir hingehören. Der eigentliche Höhepunkt der Rede Jesu ist dann der Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Es kommt also darauf an, dass ich mit meinem ganzen Leben bei Gott, beim Mitmenschen, bei der Schöpfung ankomme. Dass mein Leben also in den großen Zusammenhang des Göttlichen eingewoben ist. Es geht also um die aufrichtige Liebe zu Gott, die aufrichtige Liebe zum Mitmenschen, zur Natur und zu mir selber. Wenn Gott mich mir selber gegeben hat, dann darf und soll ich auch mich selber lieben, weil ich sonst eine kostbare Gabe Gottes verachte. die liebende Verbundenheit zu allem, was Gott dir und mir gibt. Es geht darum, die Liebe Gottes zu erfahren und zu nehmen und dann selbst ein Lichtstrahl der Liebe Gottes zu werden. Es geht darum, den Auftrag und das Ziel für dein und mein Leben zu finden. Wofür möchte ich die Zeit, die mir geschenkt ist, einsetzen? Wofür braucht mich Gott? So zu leben, durch Nehmen und durch Geben, macht viel reicher, als wenn ich mich in meinen Sorgen nur um mich selbst drehe und immer nur versuche zu nehmen und festzuhalten. Ja, und um nun den Bogen der Predigt zu schließen und den Bogen zum Anfang zu schlagen, aus dieser Haltung heraus ist es leichter, auch wirklich ganz schwere Situationen zu überstehen und zu bewältigen. Für mich bedeutete das letztes Jahr wirklich loszulassen und dies auch zu wollen. Mich da nicht nur als Opfer zu fühlen. Ich musste auch die innere Bereitschaft finden, eine schwere Niederlage und eine völlig unbegreifliche Zerstörung hinzunehmen und akzeptieren zu lernen. Ich musste es ein weiteres Mal durchbuchstabieren, dass ich nicht Herr meines Lebens bin und dass es mir aufgegeben ist, ganz neu nach meinem künftigen Lebensauftrag zu fragen und mich vom Vergangenen loszureißen. Das ging nur unter großen Schmerzen. Aber Gott schenkte mir viele, viele Signale. Signale durch Glaubensgefährten, Signale durch Freunde, die mich trösteten und mir Mut machten. Und dafür möchte ich auch an dieser Stelle allen, die mich begleitet haben, von ganzem Herzen danken. Oft stand mir in dieser Zeit ein Wort aus dem Alten Testament vor Augen. Der Untergang von Sodom und Gomorra, die Familie Lot, der Neffe Abrahams, musste aus der Stadt fliehen. Und Gott hatte gesagt, schaut euch nicht um. Aber Lots Frau schaffte das nicht und drehte sich doch um und guckte auf das, was sie da verloren hatten. Und sie erstarrte zur Salzsäule. Und ich sagte mir, Manfred, wenn du dich nicht losreißt und wenn du dich immer wieder umguckst, dann erstarrst du auch. Und das wollte ich nicht. Was ich an meiner früheren Wirkungsstätte getan habe, darum darf und soll ich mir keine Sorgen mehr machen. Das kann ich wirklich nur noch in Gottes Hände legen. Insofern könnte man den letzten Vers auch abwandeln und sagen, sorgt euch weder um gestern, was ihr zurücklassen musstet, noch um morgen. Sorgt vielmehr für das Heute und fragt nach dem Auftrag für heute und für morgen. Amen.